Unser heutiger Gast hat Betriebswirtschaft in Kiel und Göteborg studiert. 2004 begann er zusammen mit zwei Freunden in einem Bauernhaus in Cuxhaven mit dem Bauen von Webseiten. Da sich ihre Kunden wünschten, selber Veränderungen an ihren Seiten vornehmen zu können, entwickelten die drei einen Webbaukasten und 2007 gründeten sie mit dieser Geschäftsidee in Hamburg Jimdo. Das Unternehmen wuchs schnell aus eigener Kraft und wurde zu einem der Innovationsführer der Branche. Als seine beiden Gründungspartner in einem Sabbatical waren, trennte sich unser Gast von 66 seiner damals 258 Mitarbeiter. In einem Jahr, wo es oberflächlich gesehen keinen Grund für so einen Schritt gab, sah er keine andere Möglichkeit, die seiner Ansicht nach bedrohte Innovationsführerschaft zurückzuholen. In der aktuellen Corona-Krise setzt er sich mit unterschiedlichen Maßnahmen für seine Kunden ein und hilft ihnen so, durch die Krise zu kommen.
Seit fast 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid auch jetzt wieder bei On the Way to New Work. Heute mit Matthias Matze Henze.
Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und was für eine coole Einleitung, dass man seine Arbeit findet, die einem Spaß macht, die sich nicht wie Arbeit anfühlt.
Ja, das ist das, was uns antreibt. Das ist das, was der Gründer oder der Begründer der New Work Bewegung, die es seit den 80er Jahren gibt, Frithjof Bergmann, unser Gast 100, also einer der Jubiläumsgäste, dass der in den Kern gesetzt hat. Ne? Was willst du wirklich? Und das ist, glaube ich, auch das, womit wir uns am meisten beschäftigen sollen. Weil wenn es uns gelingt, die Menschen dahin zu führen, uns selbst dahin zu führen, wo wir etwas wirklich, wirklich wollen, dann können wir da auch, glaube ich, die meiste Energie und den größten Hebel
Er hat eine spannende These, die jetzt gerade in der Corona-Zeit spannend ist, zu sagen, okay, seine These, mit der er damals gestartet ist, ist etwas, was halt so viel Zeit einnimmt, müsste doch eigentlich Kraft geben, statt die Kraft zu nehmen. Und er hat Menschen beobachtet, die ausgebrannt waren, die ausgepowert waren und das gibt's ja nicht, weil eigentlich, und das ist nicht ganz ein Zitat, aber es ist fast ein Zitat, sagte er, richtig guter Sex muss schon extrem gut sein, damit er besser ist als Flow-Momente bei der Arbeit. Also don't quote me, aber irgendwie so. Also das hatten wir in Vorbereitung auf einen Film herausgesucht und das fand ich schon ein sehr starkes Zitat. Und ja, man sieht ja jetzt auch, wie viele Menschen Arbeit brauchen, um einen Anker zu haben. Ne? Also es ist jetzt gerade nichts zu tun zu haben, ist schon doppelt hart.
Ja, 100%. Und ich kann ja nur, also wenn ich da für mich spreche, bin ich das eine der Sachen, für die ich so unglaublich dankbar bin, dass ich einfach was gefunden habe, was mir einfach unglaublich viel Freude bereitet und wo ich auch denke, dass es einigermaßen sinnhaftig ist und das ist wirklich cool. Und ich, also mir ist das schon auch bewusst, dass das nicht alle haben. Ja? Ja. Und deshalb bin ich umso mehr dankbar dafür.
Ja, du bist unser Jubiläumsgast, Matze, 250. Folge und wir haben uns dich ganz gezielt ausgesucht, nicht weil du in Kiel studiert hast, wir sind ja beide Kieler, Christoph und ich, das ist eher Zufall, das habe ich echt in der Recherche dann erst festgestellt, sondern weil wir deine Geschichte toll finden und weil wir sie gerne auch noch mal ein bisschen tiefer verstehen wollen als in der kurzen Einleitung, die wir gegeben haben. Und wir fangen unseren Podcast immer mit der Frage an, die wir mittlerweile auch selbst gestellt kriegen, so wie ich gerade in einer Clubhouse-Session und dann erstmal ein bisschen rumstotterte. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, gute Frage, schwierige Frage. Ich glaube, es sind einfach viele Einflüsse so durchs ganze Leben, aber um euch vielleicht ein bisschen Background zu geben, ich bin in Göttingen aufgewachsen, logischerweise mit meinen Eltern, mit meiner Schwester zusammen, also Göttingen ist jetzt ja nicht der Nabel der Welt, ist ein ganz schönes kleines Städtchen zum Aufwachsen, super jung mit den ganzen Studenten. Das habe ich einfach sehr genossen. Und eine Sache, die mich, glaube ich, relativ früh geprägt hat, ist, dass wir als Familie sind 1987, 88 ein Jahr ins Ausland gegangen, in den Nomaden. Und Da war ich in der vierten Klasse und damals konnte man oder hat man noch nicht so früh mit Englisch angefangen. Das heißt, ich konnte kein Englisch und musste dann auf eine englisch-amerikanische Schule gehen. Und das war natürlich ein super einschneidendes Erlebnis, ja. Das heißt also, erstens in ein so fremdes Land mit so einer fremden Kultur zu gehen, das gewohnte Umfeld einfach zu verlassen und dann auf eine englischsprachige Schule zu gehen und sich da einzufinden, das war schon echt eine Herausforderung. Also vor allen Dingen der schulische Teil für mich, weil ich halt da am Anfang, ich hatte 3 Monate lang nur Bauchschmerzen, ja. Also da gab es einen Lehrer auf der Schule, der Deutsch konnte und bei dem hing ich dann irgendwie immer wieder ab, weil das so mein sicherer Hafen war und meine Schwester logischerweise auch, da hing ich wie eine Klette dran und irgendwann ging es dann los. Ja. Irgendwann haben mich die anderen Jungs gefragt, ob wir nicht Fußball spielen wollen und die Sprache ging, ja, und der Oman ist ein unglaublich traumhaftes Land und zu der Zeit gab es noch keinen Tourismus in dem Land, sondern man brauchte einen Bürgen, um ins Land zu kommen. Und das war einfach was glaube ich, ein so prägendes Erlebnis für mich war, was die Horizonte so stark eröffnet hat und was auch für uns als Familie, auch rückblickend, da haben wir ganz häufig drüber gesprochen, eins der schönsten und tollsten Jahre war. Ja, und ich habe auch meine Eltern einfach bewundert. Dann, also in der Zeit habe ich das natürlich überhaupt nicht gerafft, ja, aber im Nachhinein dachte ich, war gut, da gehört halt auch schon irgendwie was dazu. Ja, gehst halt irgendwie aus Göttingen weg, gehst in ein fremdes Land, um da irgendwie zu arbeiten, lässt alles irgendwie hinter dir, ja, nimmst deine Kinder auch mit in der Hoffnung, dass es für die halt auch irgendwie gut wird und gehst dahin, ja. Und das fand ich total, also finde ich mega stark und mega cool und bin ich denen unglaublich dankbar dafür, dass sie das halt mitgemacht haben, ja. Und wir haben dann auch noch, meine Eltern hatten einen verrückten Wunsch, nicht einfach zurückzufliegen, ja, sondern mit dem Auto zurückzufahren.
Wow.
Und das haben wir dann auch gemacht, ja, haben dann irgendwie, haben uns dann kurz vorher einen Geländewagen gekauft, ja, und sind dann 6 Wochen lang durch die großen Wüste von Saudi-Arabien mit dem Auto zurückgefahren, ja, Visaprozesse waren unglaublich kompliziert und schwierig, und ja, teilweise irgendwo auf Straßen einfach übernachtet, das Auto ist kaputt gegangen, ja, also ein echtes Abenteuer. Aber diese Eindrücke, die prägen mich noch heute, ja, und da war ich 11 Jahre alt. Also das war wirklich irre, und ein ganz tolles, aber auch für mich, wie gesagt, halt sehr, sehr prägendes, Erlebnis. Und dann war es eine zweite Sache sicherlich, die dann auch mich beruflich, glaube ich, einfach sehr, sehr stark geprägt hat, ist letztendlich, oder das, dass ich sich Christian und Friedhof, meine beiden Mitgründer, kennengelernt habe und wir die Entscheidung halt gefasst haben, dass wir was zusammen machen wollen. Und wir hatten schon, bevor wir eigentlich angefangen haben, haben wir schon häufiger mal zusammengesessen, ob wir nicht was zusammen machen wollten. Dazu muss ich sagen, Christian und Friedhof, die haben ihre erste Firma gegründet, als sie 16 waren. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir so um die 20. Waren die beiden um die 20, ich war 25 und ich habe mit dem Bruder von Friedhof zusammen in Kiel studiert, oder den habe ich eigentlich in Göteborg kennengelernt, aber wir haben da zusammen, wir haben uns in Göteborg kennengelernt und dann aber in Kiel zusammen weiter zu Ende studiert und die beiden sind einfach total furchtlos gewesen und sind sie halt auch immer noch und haben halt einfach gesagt, so ja, nee, wir machen hier nebenbei unsere Webdesign-Firma und das funktioniert auch und eigentlich wissen wir noch gar nicht, ob wir jetzt studieren gehen wollen oder nicht. Und wenn wir eine coole Produktidee haben, kann man uns das halt auch vorstellen, das weiterzumachen. Und dann irgendwann haben sie mich halt angerufen und ich war gerade mit dem Studium fertig, ob ich nicht mal nach Cuxhaven kommen will, weil sie eine Idee haben. Ja, und dann bin ich hingefahren und da hatten die diese Grundidee von, dass man über das Web halt Inhalte aktualisieren kann. Und ohne Download von Software, das war 2003, war revolutionär, ja, weil sonst immer abstrakte Oberflächen, damit halt irgendwas ändern konntest und so weiter, das hatten die alles irgendwie umgangen, weil sie auch sich nie mit anderen Sachen auseinandergesetzt haben, sondern immer aus der Kundenperspektive geguckt und haben gesagt, so, oh, wäre es nicht geil, wenn das so ginge, ja, und dann haben die halt rumgebastelt, bis es halt so ginge. Und dabei ist das halt entstanden und das wollten sie mir dann einfach mal zeigen, ob wir da nicht eine Firma draus gründen wollen. Und die haben halt einfach so einen Drang nach vorne gehabt, einfach gesagt, sowieso, das machen wir halt, ja, ist doch egal. Und wir hatten ja auch alle extrem wenig zu verlieren und wir haben uns an keine Konventionen gehalten, sondern einfach, okay, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. Und das, dieses Furchtlose und dieses Proaktive und nicht zu viel drüber nachdenken, sondern komm, lass uns einfach mal ausprobieren, ist einfach was mich total mit reingezogen hat, total begeistert hat und was mich bis heute, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz stark prägt. Und das ist ja im Kern auch dieses Unternehmersein, ja, von so, ja komm, wir gucken einfach mal, ja, what's there to lose? Und irgendwie kriegen wir das wahrscheinlich schon hin, ja. Und diese gewisse Naivität und auch Selbstüberschätzung, die halt, glaube ich, in irgendeiner Form halt auch dazugehört, ja, das ist so ansteckend und es hat so viel Bock gemacht und macht nach wie vor so viel Bock, dass das auch was ist, was mich ganz doll einfach mitgeprägt hat und was ich echt cool finde. Also da sind die beiden echt große Vorbilder gewesen und auch nach wie vor für mich.
Wenn du jetzt mal in diese Erlebnisse zurückgehst, ich habe so zwei Sachen, die mir einfallen. Also einmal interessiert mich total nochmal aus der Oman-Geschichte, aus dem Erlebnis, was deine Eltern da angetrieben hat, das zu machen. Also wenn du jetzt heute mit denen drüber sprichst, ich glaube, was für Eltern, die zuhören, wir haben auch immer wieder Familien, die so auf Reisen gehen, was da der Antrieb war, weil gerade, als du es auch sagtest, man braucht einen Bürgen, also konntest nicht mal einreisen und gefühlt wird ja Reisen wieder abenteuerlicher gerade. Insofern finde ich das total spannend zu hören.
Mein Vater war bei der Telekom und die hatten immer diesen Drang, nochmal was Neues zu sehen, ja, oder nochmal was zu erleben und auch irgendwie, ja, Abenteuer ist vielleicht ein bisschen groß, aber schon irgendwie nochmal was Besonderes irgendwie zu machen. Und den Wunsch, dass sie ins Ausland gehen, den hatten die irgendwie ganz lange, ja. Und mein Vater hat dann immer mal wieder Angebote gekriegt, vor allen Dingen für Saudi-Arabien und so, und das ist halt, da meine Mutter gesagt, so, ja, Saudi-Arabien, wenn ich da nicht alleine rausgehen kann und so, das ist, glaube ich, nicht so meins. Und dann kam man bei der Oman, und Oman ist ja so ein bisschen wie die Schweiz Arabiens, die an der Stelle auch einfach ein bisschen liberaler ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann packen wir halt die Koffer und gehen. Ja, und mein Vater, der Oman hatte damals das Telefonnetz von Siemens gekauft und die wollten gerne noch einen unabhängigen Berater haben, der denen quasi beim Aufbau hilft. Und dann hat er dafür die omanische Telekom gearbeitet. Aber das war immer, und das dieser Drang, quasi nochmal was Neues zu erleben und nochmal zu erfahren und auch die Horizonte zu erweitern, das war ganz tief in den drinnen und auch danach noch. Ja. Meine Mutter ist leider verstorben, aber mein Vater ist vor 3 Jahren ist der nochmal die quasi um Südamerika herumgefahren mit dem Wohnmobil. Ja. Also dieses einfach so, okay, lass mal irgendwie ausprobieren und das funktioniert schon. Das hat er irgendwie.
Krass. Sehr krass.
Ja, total cool. Und auch Oman ist ein so wundervolles Land und diese tiefe, tiefe Gastfreundschaft, die Menschen haben, und dieses ehrliche Interesse, ja, für das Neue, aber auch von uns auch so diese Möglichkeit quasi einer Gesellschaft, ja, so nahe zu kommen und die halt auch damals so unberührt zu erleben, ja. Also wir waren danach noch ein paar Mal da und das hat sich dann natürlich schon einfach verändert, nachdem sich das Land halt geöffnet hat und die machen sehr sanften Tourismus, aber trotzdem ist es halt einfach anders gewesen, ja. Und das einfach mal so in seiner ursprünglichen Form einfach zu erleben, das ist, da denke ich wirklich noch viel dran zurück und da habe ich ganz viele prägende Erlebnisse, an die ich mich auch alle echt noch einfach sehr, sehr gut erinnern kann.
Ich habe eine Frage, weil ich habe das als Kind nicht gehabt. Mein Vater hätte die Möglichkeit gehabt, der war Marineoffizier, ist viel versetzt worden, aber der hat immer gesagt, ich will nicht, dass meine Familie darunter leidet. Und als Kind fand ich das immer ganz toll, dass ich meinen Freundeskreis nicht wechseln musste. Und heute sehe ich, was für eine verpasste Chance. Ne? Der hätte auch mal nach Washington als Militärattaché gekonnt. Und da waren wirklich irre Stationen dabei, hat er dann abgelehnt und so. Aus heutiger Sicht bedauere ich das total. Damals habe ich dann, wenn andere Kinder das gemacht haben, immer gesagt, oh Gott, was ist eigentlich, wenn jemand in der 4. Klasse aus allem rausgerissen wird und in so ein Land kommt? Hat das mit dir, ist da, sag mal, schon sowas wie Unternehmertum und selbstständig sein, ist das da schon losgetreten worden? Oder was hat das eigentlich so mit dir als Mensch gemacht in dem Alter? Weil das ist ja schon speziell, ne? Da ist Pubertät, das ist so, da geht so vieles los und das würde mich nochmal interessieren.
Ja, das ist so, also ich war 10, 11, ja, das ist so noch ein bisschen vor Pubertät, und die, ich kann dir das gar nicht genau sagen, ja, weil es ist so, also dafür war es, glaube ich, einfach zu früh. Das, was ist, wovor ich keine Angst mehr hatte, das kann ich ganz klar sagen, ist halt eigentlich von neuem und auch unbekannten Sachen, ja.
Okay.
Ich bin dann auch als, und das machen dann ja auch viele, ja, aber ich bin dann, als ich 16 war, bin ich dann nochmal für ein Jahr in die USA gegangen. Und das war für mich total klar, die nächste Chance, die ich habe, wieder ins Ausland zu gehen, die nehme ich, ja. Und für meine Schwester auch, die ist nach Argentinien gegangen. Dann auch im Studium, als sich die Möglichkeit geboten hat, das Erasmus-Programm zu machen, war für mich total klar, ich gehe, ja. So dieses von, ich will das Neue erleben und auch irgendwie wahrnehmen und nochmal neu eintauchen und neue Blickwinkel irgendwie aufnehmen. Das glaube ich schon, dass das damit einfach stark befeuert wurde von, dass ich das, das war mir auch total klar, ne, als wir da noch im Roman waren, wie toll ist das hier? Wir wollten alle als Familie eigentlich nicht wieder zurück. Also wir haben es dann trotzdem gemacht, weil meine Schwester dann aufs Gymnasium gekommen ist und das war meinen Eltern ein bisschen heikel, dass sie den Start da dann verpassen würde. Aber das war für uns, wir haben das dann wirklich total aktiv wahrgenommen und genossen und uns war das schon sehr bewusst, dass das wirklich was Besonderes ist.
Wenn du jetzt heute das mal vergleichst, ich habe gestern eine Frage bekommen in einem Meeting für ein Geschäftstermin, wo einer sagte, wie gehen Sie mit dem Thema Zukunftsangst um, wenn Sie jetzt diese Session moderieren und die Leute da alle unsicher davor sitzen und du sagtest ja gerade, dass das Neue macht auf einmal nicht mehr so viel Angst, ne? Und jetzt geht's in eine neue Situation, hier ändert sich die Welt gerade einmal auf Kopf und was ist deine Beobachtung und du nimmst ja auch eine Flughöhe ein, wenn du jetzt gerade darüber sprichst, was ist so deine Beobachtung, was du aus der Zeit so für heute mitnimmst und was du auch weiter reingibst ins Unternehmen und wie machst du das?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Roman zusammenhängt oder mit was auch immer, ja, also ich kann die Kausalität da nicht wirklich herstellen, aber das, was für mich immer wichtig ist und ja, da kommen wir vielleicht jetzt wirklich auch ein bisschen aus Unternehmertum. Ja, wir wissen alle, dass wir immer wieder Stolpersteine haben, ja. Aber das Ziel, wo du hin willst, das Ziel, was du selber auch kontrolliert oder einigermaßen kontrolliert erreichen kannst, wenn du das vor Augen hast, ja, wirklich dieser North Star, das ist für mich ein extrem großer Antreiber. Und für mich ist es halt die Vision, wirklich den kleinen Unternehmen zu helfen und denen aufs nächste Level zu heben. Ja, da können wir so viel machen, auch auf der Technologieebene, noch die zu unterstützen, dass diese Transformation einfach viel besser geht und neue Tools bauen, aber auch, glaube ich, auf der emotionalen einfach weiterhelfen, ist für mich ein extrem großer Antreiber. Und ich habe dieses Bild halt relativ gut vor Augen visualisiert, wie das dann halt in der Welt aussieht. Und das ist so, das gibt mir eine ganz klare Richtung vor. Und dass da immer wieder neue Situationen dann aufkommen, die die Welt verändern, ja, und Corona war natürlich jetzt super einschneidend, das ist aber auch total klar, ja, und das, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass man sich da in solchen Situationen auch schon auf sich selber verlassen kann, dass man gut funktioniert und dass man auch durch diese Zeit gut durchkommen kann, ja, und das ist was, weshalb ich, glaube ich, auch vor solchen einschneidenden Erlebnissen nicht wirklich viel Angst habe. Sondern das ist eher so, ja, okay, alles klar, dann wie gehen wir damit jetzt um? Was ist die richtige Art, sich in diesen Situationen zu verhalten? Ja, was ist also auch also auch ganz tief drin in einem, was ist die richtige Art, was sollte ich jetzt eigentlich tun? Und dann ist halt Abfahrt. Und das nimmt mir die Angst und es nimmt auch so ein bisschen dieses, oh, was könnte jetzt alles schief gehen raus, ja, sondern so, wenn ich die tiefe Überzeugung davon habe, von das jetzt das Richtige zu tun, dann fällt mir das total einfach.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir werden ganz sicher auf dein Purpose, den du gerade so nebenbei formuliert hast, den ich großartig finde, da werden wir noch drauf eingehen und auch auf die aktuelle Corona-Lage. Ich würde gerne nochmal an den Start zurückgehen, an den Bauernhof in Cuxhaven. Also ich selber bin ja Unternehmer geworden mit 39 aus einer Position heraus, weltweiter Marketingchef bei Audi, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe so unfassbar viele Fehler gemacht, obwohl ich 39 war, promovierter Betriebswirt, wirklich eine, glaube ich, ganz okay Karriere hinter mir hatte. Und ich bewundere immer diese Unternehmer, die quasi nach dem Studium oder auch manchmal ja nach der Schule, Christoph während der Schule das erste Mal starten. Und mich würde mal interessieren, nochmal so zurück an dieses Jahr 2007, als ihr da quasi aus der Idee heraus gegründet habt. Was sind so die größten Fehler und Einschnitte, die du als Unternehmer so erlebt hast? Und dann kommen wir ja automatisch auch zur aktuellen Lage.
Ja, unbedingt. Also ich kann die Fehler gar nicht alle aufzählen. Es sind einfach so viele. Ja, also das ist auch so und das ist aber auch in Ordnung. Ja, das ist, glaube ich, auch was, mit dem man irgendwie auch seinen Frieden gut schließen kann, und ich mache auch jetzt also Fehler am laufenden Band, ja. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie gehst du mit diesen Fehlern dann tatsächlich halt auch einfach um, ja. Und das ist, wir sind ja super naiv eigentlich an die Sache herangegangen, ja, und total grün hinter den Ohren, was eigentlich alles angeht. Aber auf der anderen Seite, was hatten wir auch zu verlieren? Ja, und wir hatten, und das werdet ihr beide ja auch selber kennen, man hat halt immer wieder Leute, die das cool finden, was man auch macht und die einem gerne weiterhelfen. Ja, also wir hatten immer wieder exzellente Mentoren für unterschiedliche Stadien, die uns dann geholfen haben. Ja, fing damit an, dass Christians Vater ist Steuerberater. Der hat uns einfach bei dem ganzen betriebswirtschaftlichen und bei dem ganzen, also ja, auch offiziellen Teil einfach total mitgeholfen und uns das auch einfach abgenommen, ja, und weil er natürlich uns unterstützen wollte. Mein Vater auch, der bei der Telekom Manager war, ja, der hat uns halt auch ständig halt auch Input gegeben. Dann kamen irgendwann noch externe Leute dazu, die uns immer weitergeholfen haben. Und das ist, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen die Message nach draußen, ist so, ja, ihr seid alleine, aber irgendwie seid ihr halt auch nicht alleine, ja. Und ihr könnt halt auch einfach auf die Hilfe von außen zählen, dass da einfach Leute sind, die euch nicht im Stich lassen, sondern die eigentlich auch wollen, die euch gewinnen sehen wollen, ja. Und das ist, glaube ich, erstmal auf der Metaebene vielleicht was einigermaßen relevant ist. Dann ganz konkrete Fehler ist, dass wir schon versucht haben, auf allen Ebenen Innovation zu machen. Ja, da haben wir uns einfach viel zu viel zugetraut und auch vorgenommen und auch umgesetzt. Das war sowohl eben Produktseite, Marktseite, Marketingseitig, aber vor allen Dingen auch Organisationsform. Ja, und das war was, wo wir dann so ein bisschen angefangen haben, uns auch ein bisschen um den eigenen Bauchnabel zu drehen, anstatt wirklich zu gucken, was können wir draußen am Markt tatsächlich auch leisten. Was dann bei uns auch dazu geführt hat, dass wir dann 2016, nur das ist Eingangsjahr angesprochen, 25% des Teams entlassen mussten, um uns einfach wieder zukunftsfähig, wettbewerbsfähig aufzustellen. Und das war mit Sicherheit einer der größten Fehler, das da nicht früher gegengesteuert zu haben, dass das nicht hätte sein müssen. Ja. Und bei ein paar anderen Fehlern, vielleicht in einer Sache, bei ein paar anderen Fehlern ist es immer schwierig zu sagen, so, war das wirklich ein Fehler? Ja. Mhm. Weil es ist so, das fühlt sich an wie ein Fehler. Letztendlich kannst du die Kausalität aber meistens nicht wirklich herstellen. Es gibt ein paar ganz offensichtliche Sachen, so wie das eben, wo ich sagen würde, ja, das war ein Fehler. Ja, das war einfach wirklich selbst verschuldet. Das hätte ich einfach auch anders sehen müssen. Das ist ganz klar. Aber bei ein paar anderen Sachen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man halt wirklich auch sagen kann, okay, aber was wäre wirklich die Konsequenz davon gewesen? Also ist das wirklich die Konsequenz davon gewesen?
Ja, ich glaube, jetzt, wenn ich dich da so reden höre, dann wird mir das auch nochmal klar. Ich glaube, das, was ich vielleicht mit mehr an Erfahrung in so eine Gründung reingebracht habe, kann auch gleichzeitig so ein Hinderungsteil sein, dass du einfach sagst, ja, du weißt ja, wie Geschäft geht, du weißt, wie Unternehmensführung geht und du gehst als junger Unternehmer natürlich neugieriger rein, bist flexibler, probierst mehr aus, fragst mehr, weil du es auch noch gewohnt bist aus Schule, Studium. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar nicht den perfekten Zeitpunkt, weil irgendwie geht das ja zu allen Altersphasen. Und ich mache sehr deinen Ansatz zu sagen, diese Metaebene zu sagen, du bist eigentlich allein, das waren wir auch nicht. Wir haben auch sehr darauf vertraut, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir kennen, die wir schätzen, wo wir Wohlwollen gespürt haben. Ich habe damals 10 Agenturchefs gefragt, gib mir einen Tipp. Und da war, gib mir einen Tipp. Und da waren so tolle Sachen dabei. Einer dabei, der sagte, teile und wachse. So, das war sein Motto, Andreas Grabatz. Das war so ein geiles Motto, weil ich genau wusste, wenn du eine Agentur machst, wo Leute eben alle einen hohen Anspruch haben, dann kannst du nicht einfach sagen, ich bin der Shareholder und alle anderen halt in die Fresse, was sowieso nicht mein Typ ist, sondern du musst teilen. Und deswegen haben wir ein Partnermodell eingeführt. Und ich finde das finde die Metaebene schön zu sagen, du bist nicht allein. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, für alle, die uns zuhören, die so eine Idee haben, eine unternehmerische, ja, mach, aber lass sie helfen, genau.
Genau, 100%.
Was mir gerade durch den Kopf geht, ist der Begriff Behutsamkeit. Das treibt mich so ein bisschen um, weil ich wirke immer sehr schnell im Außen, aber Michael, wenn ich mit Michael arbeite, dann merke ich, ich bin halt eine Schnecke. Michael ist ja richtig schnell und setzt die Dinge halt um und gibt halt Gas und ist hier der Antreiber. Und ich frage mich gerade, kann aber auch, also es gibt ja beide Extreme und ich mache manchmal die Dinge nicht behutsam genug. Und was ich im Kopf habe von euch noch, und ich weiß es, als ich so auch die Gründungsstory mitgekriegt habe, das war so auch meine Gründerzeit 2007, 2008, ihr wart nicht die Typen, die jetzt gegründet haben, so wir wollen morgen wieder verkaufen. Und das war zu dem Zeitpunkt bei StudiVZ groß, es war so die zweite große Welle. Und ganz viele so in meinem Dunstkreis haben dann gesagt, so ja, Unternehmer werden schwierig, aber die es dann gemacht haben, so ja, zum Verkaufen. Und der Antrieb ist so im Nachhinein natürlich völlig bescheuert. Wie war das denn aber für euch? Also was war, du hast jetzt von dem North Star gesprochen, war das immer so klar, war dir bewusst, welchen Wert du da eigentlich hast durch die Tätigkeit an sich und wie behutsam bist du für dich dadurch?
Das war uns immer total klar, von Tag 1. Also wir haben, uns war dieses auch Zusammenarbeiten zu dritt, was bewegen zu können, das selbst so gestalten zu können, wie wir das wollen. Das haben wir von Anfang an wirklich genossen. Ja, das war auch was. Es hat so viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch viel drüber geredet. Und das stimmt, dass wir ja auch mit ziemlich wenig Kapital gestartet sind. Ja, also bei Jimdo hatten wir am Anfang 500.000 externes Kapital von Angel-Investoren. Dann hatten wir nochmal diese Zeit, wo 1&1 Teilhaber war, wir die aber wieder rausgekauft haben. Und dann war uns auch, da haben wir auch gesehen, okay, so wollen wir nicht arbeiten. Ja, das war ganz klar für uns nochmal, das war eine wirklich harte Zeit fürs gesamte Unternehmen, aber da war uns klar, das wollen wir nicht. Und wir hatten dann 2011 haben wir gesehen, dass wir eigentlich über Marketing wirklich skalieren konnten. Ja, und sind dann auch rausgegangen, haben gepitcht, auch bei Investoren, hatten mega krass Angebote von wirklich guten Investoren und haben uns dann aber dagegen entschieden. Und zwar aus dem Grund, dass wir uns noch nicht committen konnten, Exit machen zu wollen. Ja, und wir dachten, das ist unfair dem Partner gegenüber, wenn wir noch nicht wissen, ob wir wirklich das vielleicht bis an unser Lebensende machen wollen oder ob wir jetzt wirklich einfach Gas geben und dann aber halt auch einen Exit machen können. Das war der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, weil uns das halt so viel wert war, das weiterhin selber bestimmen zu können, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Und insofern, das war uns, also das war vielleicht in der insgesamten Vision von, wo wollen wir, was wollen wir auch am Markt erreichen? Vielleicht nicht ganz so klar, ja, wie es das jetzt ist, aber der Wert, diese auch Dankbarkeit für das, was wir haben, dass es uns so viel Spaß macht, dass es einen Purpose hat, ja, die hatten wir die ganze Zeit. Und wie gesagt, ich empfinde das auch wirklich als ganz, ganz großes Geschenk, an sowas arbeiten zu dürfen, ja, und auch noch mit so einem tollen Team, was die Vision halt teilt, mit so ganz großartigen Kunden, mit denen es wirklich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, wo jedes Gespräch total inspirierend ist. Das ist auch was, warum ich auch jetzt, ja, wir hatten ja vor Jimdo schon eine Firma zusammen, aus der Jimdo dann hervorgegangen ist. Ich mache das jetzt seit gut 17 Jahren, ja, gleicher Markt, gleicher Markt, gleiche Idee im Prinzip, das geht halt immer weiter, aber ich glaube anders, würde ich das auch gar nicht machen können, wenn da nicht immer noch das Feuer für das eigentliche Tun wirklich so stark brennen würde.
Wann ist euch dieses Thema Purpose oder dir, wann ist das erste Mal dir bewusst geworden, ich mache hier was, was mich innerlich auch erfüllt? Ich glaube, dein Purpose hat noch nie so viel Bedeutung gehabt wie aktuell in der Corona-Krise. Vielleicht kommen wir dann auch gleich mal dazu. Habt ihr da einen Prozess gehabt, wo ihr gesagt habt, wir wollen den erarbeiten? Oder wie ist das entstanden, dass ihr irgendwann gemerkt habt, das ist unser Antrieb?
Das hatten wir von Anfang an, das hatten wir ich glaube, wir hatten das unterbewusst, hatten wir es wirklich die ganze Zeit. Also wir haben ja immer mit kleinsten Unternehmen zusammengearbeitet und haben die einfach wirklich schätzen gelernt über die Zeit. Ja, das sind einfach coole Leute, die mit Leib und Seele in ihrem Business stecken. Ja, sei es, weil es irgendwie das Familienunternehmen ist, was in dritter, vierter Generation ist, oder weil sie es einfach total lieben, was sie da gerade tun, und die halt auch, also die, wo dieses Menschliche einfach ganz stark ist. Ja, die machen auch Sachen, die nicht skalieren, um einfach ihren Kunden guten Dienst zu leisten. Ja, kann ich euch gleich noch 1-2 Stories auch erzählen, was unsere Kunden da teilweise auch in der Corona-Krise gemacht haben. Das ist total faszinierend. Und auch wirklich einfach inspirierend und für mich auch total motivierend. Ja. Also das hatten wir die ganze Zeit, dass wir wussten, da ist was. Das haben wir dann irgendwann angefangen zu schärfen. Ja. Also wir haben 2017 haben wir ja dann uns auch hingesetzt, okay, wo wollen wir mit dem Produkt eigentlich auch wirklich hin, in welcher Markt ist uns am wichtigsten, und da war es eine super einfache Entscheidung zu sagen, wir gehen auf die kleinen Unternehmen, ja. Und unsere Kernzielgruppe sind die Nebenerwerbler und dann so, keine Ahnung, 10, 15 Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch noch welche mit 50 oder 200 Mitarbeitern. Aber das ist so dieser absolute Kern, auf den wir uns eben fokussieren. Und da haben wir mit dem Produkt die Entscheidung getroffen, dass wir in die Richtung gehen. Und haben dann auch das immer weitergetragen. Und zwar auch klar, wir machen nicht nur Webseitenbaukasten, sondern wir machen auch Leistung drumherum für diese Zielgruppe eben. Und haben letztes Jahr uns dann nochmal hingesetzt, quasi so einen Identitätsprozess zu machen, zu überlegen, okay, wenn wir nicht mehr der Website-Builder an sich sind, wer sind wir denn dann eigentlich, wie ist unser Selbstverständnis? Und dann kam Corona, ja, und das war, wie gesagt, für uns auch nochmal auf der emotionalen Ebene total krass zu erleben, was unsere Kunden da machen und was die auch durchmachen und wie die damit umgehen. Und da muss ich echt sagen, da ist so ein richtiger, also emotionaler, so eine richtig starke emotionale Verknüpfung mit denen einfach passiert, wo ich einfach denke, so, also da ist der Purpose glasklar geworden, ja.
Ihr habt ja angefangen mit Webseiten, habt dann irgendwann das Thema Shop dazu genommen und ich kann mir vorstellen, jetzt im Corona-Jahr habt ihr doch wahrscheinlich ganz, ganz viele Kunden gehabt, die vorher nur eine einfache Webseite hatten, die dann eine Shop-Funktion gebraucht haben. Ist das ja, richtig?
Genau. Und das war wirklich absolut faszinierend zu sehen. Also wir haben, wie gesagt, ein neues Produkt. Jimdo Dolphin haben wir 2018 gelauncht. Anfang 2019 kam in Dolphin die E-Commerce-Funktion hinzu. Das hatten wir in unserem Bestandsprodukt im Creator, hatten wir E-Commerce auch schon, aber da war wirklich nochmal so, wir wollen das so einfach wie möglich machen. Und ein Durchschnittskunde bei uns in Dolphin braucht 3 bis 5 Stunden, um verkaufsfertig zu sein. Also inklusive Anbindung von Payment-Methoden. So schnell geht das, ja. Und das war natürlich eine Technologie, die in dem Moment einfach total gefragt war. Der erste Lockdown, ja, ihr erinnert euch noch, absoluter Schock. Was soll ich denn jetzt machen? Ich darf meine Ladentür nicht mehr aufmachen. Und alles okay, das Einzige, was mir jetzt noch irgendwie helfen würde, wenn ich online weiterverkaufen kann, ja. Und das war für uns auch echt ein cooler Moment zu sehen, so, wow, wir haben eine Technologie gebaut, die gerade wirklich helfen kann, ja, die den Leuten einfach was bringen kann. Und wir haben dann Sachen gesehen, was unsere Kunden gemacht haben, zum Beispiel ein Bäcker, ja, vom Bodensee, die haben über Nacht, ja, haben den Online-Shop angelegt, haben die ganzen Brötchen und Brote hochgeladen und Brezeln und haben gesagt, so hier, bis 22 Uhr abends könnt ihr bestellen und online bezahlen und bis morgens um 8 steht die Brötchentür bei euch vor der Haustür, ja. Solche Sachen haben wir halt erlebt. Ein Schweizer, der traditionell Hüte macht, ja, über Nacht hat er gesagt, so, okay, Produktion ist geschlossen, komme ich nicht mehr rein. Hüte kauft im Moment sowieso keiner, wegen der Unsicherheit. Ja, ich mache jetzt Strohuntersetzer. Ja, also, die man so unter Blumen macht und so. Er meinte, das habe ich früher schon mal im Kundenauftrag gemacht, das kam ganz gut an. Ja, und diese Agilität ist halt krass. Ja, von einem Tag auf den anderen stellt er halt um. Meinst du, ist eigentlich relativ einfach. Wenn das funktioniert, dann kann ich das meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch beibringen. Die machen das dann von zu Hause aus. Und hat das dann halt über Nacht bei uns angelegt und hat darüber auch gut verkauft, ja. Und wenn ich noch eine Sache dazu erzählen kann, weil das geht nochmal wirklich so, wie diese Menschen einfach ticken, ja. Mit dem habe ich dann telefoniert, ja, und der meinte dann, fing dann einfach noch weiter an zu erzählen, ja, und der Grund, warum ich das mache, ist eigentlich, ich möchte meine Miete weiter bezahlen können und ich möchte meine Stundenlöhne weiter bezahlen, ja. Und ich meinte, deine Stundenlöhne? Er meinte, ja, die Schweizer Regierung hatte einfach gar kein Programm, die haben die einfach schlichtweg vergessen, ja, und das ist ja Teil meines Teams, ich kann ihn nicht einfach im Regen stehen lassen. Und ich dachte, das ist ja völlig irre. Ja, jedes normale Unternehmen, das erste, was passiert, ist, die Stundenlöhner fliegen raus. Ja, und er meinte so, nee, das sind halt meine Leute und ich kümmere mich um meine Leute. Und hat der einen Umsatzeinbruch gehabt? Trotzdem logisch. Ja, hat der selber quasi am meisten gelitten? Auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt das Normale, dass diese Menschen, die in diesem Small Business Sektor einfach arbeiten, die nehmen diese Verantwortung einfach so irre wahr, ja. Und das ist für mich was, wo ich denke so, wenn wir das schaffen, dass wir die Small Business aufs nächste Level heben, ja, das ist halt dann, also dann macht es Wirtschaft menschlicher und ich glaube auch einfach ein Stückchen besser. Und das ist so, also versteht ihr diese, kriegt ihr ein Gespür für diese Dynamik, die da entsteht, ja. Und das ist so, wir telefonieren super viel mit unseren Kundinnen und Kunden, ja, und dieser Austausch, der ist so, so cool, das macht so viel Spaß und ich habe wirklich das Gefühl, dass da so eine echte Einheit irgendwie entsteht. Klar, wir sind eine Firma, aber trotzdem die Zusammenarbeit mit denen, das rockt echt total.
Nein, das können wir total nachvollziehen. Wir haben es selber erlebt. Wir haben ja Christoph, also ich muss noch mal ganz kurz einen Rückgriff machen. Christoph ist mega schnell, wenn er eine Idee hat in der Umsetzung. Also Christoph hat einen Tag vor dem Lockdown angefangen, so ein bisschen mit Streaming rumzuprobieren. Und als der Lockdown dann kam, gesagt, Michael, ab Montag wollen wir gerne Corona Situation Room Stream. Hast du Bock mitzumachen, um Unternehmern und Unternehmerinnen zu helfen? Und das haben wir dann gemacht, 3 Wochen lang, jeden Tag 3 bis 5 Stunden. Und da haben wir eben auch so unfassbare Geschichten gehört. Wir hatten Balz und Balz, das ist ein ganz tolles Café in Eppendorf. Und die haben die beiden, das ist ein Geschwisterpaar, die haben dann gesagt, okay, wie viel Geld haben wir, dass wir unsere Leute weiter bezahlen können, bis da irgendwie anderes Geld ankommt, haben den Laden zugemacht, weil es für sie sich besser gerechnet hat, und die sind dann zu Butni gegangen, sie an der Kasse, er im Lager, und haben Jobs für ihre Leute dann auch noch gesucht, wo ich sage, das was du sagst, ne? Agil, kreative Ideen, und ich freue mich wirklich, dass wir heute mit dir hier die 250. Folge machen, weil das irgendwie auch so nochmal so ein Aufbruchssignal ist, weil jetzt so viele wirklich Angst haben, in die Knie zu gehen, und ich immer sage, ich habe auch einen Freund in Kiel, der Maislan das Geschäft da macht, ne? Der sagt, ihr müsst einfach jetzt die Chancen auch nutzen als was Positives und euch digitalisieren, weil sonst macht euch Amazon und Otto irgendwann platt. Und das ist jetzt die Chance, wo man nochmal für Mikro- und Kleinunternehmertum wirklich eine Lanze brechen kann. Deswegen bin ich dir da sehr dankbar, auch für deine Emotionalität, die du hier rüberbringst. Also ich nehme dir die
total. Ja. Ich sehe das auch genauso. Und ja, es ist so auch das Beispiel, was du beschreibst, dann ist halt auch einfach super. Und ja, das ist so sind die Menschen. Und das finde ich total bewundernswert, vor allem, wenn du dir eigentlich den Tag über die Nachrichten halt einfach anschaust, ja, und eigentlich nur schlechte Nachrichten hörst, und dann hörst du halt eine Geschichte nach der anderen, wo du denkst, ja, Wahnsinn, ist das cool, bitte, ja. Und das ist halt auch keine die Geschichte, die ich da auch erzähle, ist kein Einzelfall, ja. Das ist der Regelfall. Und das ist, wie gesagt, ist total cool. Und ich glaube auch nach vorne gesprochen, es wird ja irgendwann wieder bergauf gehen und es werden neue Möglichkeiten entstehen, wo man wieder Small Businesses gründen kann und starten kann. Und da freue ich mich auch schon drauf zu sehen, mit was für Ideen was für Ideen die Menschen da dann um die Ecke kommen werden, um dann halt auch einfach da das zu versuchen. Und das wird es auch wert sein. Ja? Insofern.
Es gab im ersten Lockdown recht viele Berichte so aus China, und jetzt war im Economist ein echt guter Artikel über die E-Commerce-Entwicklung in China, wo auch die Großen mittlerweile hingucken, weil einfach die Chinesen viel schneller, viel innovativer, viel krasser sind so in den Sachen, die sie machen. Ist das auch ein Blick, den ihr rausnehmt, dass ihr sagt, okay, jetzt mal komplett rauszoomen und ganz woanders hingucken in Richtung Mobile, wie ist die Zukunft von super kleinen Shops? Da drüben läuft ja alles übers Handy ab. Guckt ihr da auch hin?
Natürlich. Und wir sehen uns auch als Rolle für die Kleinen halt zu gucken, okay, was macht technologisch halt auch Sinn oder was könnten dann auch Kanäle sein für die, damit sie halt einfach erfolgreich werden können. Ja, weil das ist so, also so eine typische Kundin oder ein typischer Kunde, ja, die sind halt total in ihrem Business drin und halten ihr Business am Laufen, ja. Und wir verstehen das schon als unsere Rolle, dann zu gucken, okay, was sind dann die nächsten Sachen, die für die relevant sind, ja. Und gerade jetzt Anfang des Jahres haben wir die Verknüpfung gemacht zu Facebook-Shops, ja, dass du automatisch aus Instagram und Facebook heraus verkaufen kannst, weil die haben schon Follower, ja. Und die sind seamless connect, dass du deine Produkte dann da zeigen kannst, den Checkout über die Webseite da machst. Mhm. Das macht für die total Sinn. Und das Feedback, was wir jetzt kriegen, ist auch so, wow, das ist super. Ja, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das ist halt so die Rolle, wie wir uns da drin sehen, dass wir diesen Gap halt schließen. Wir sehen halt, was draußen in der Welt funktioniert. Wir sehen, was wir an Technologie für sie bauen können, um es für sie auch benutzbar und leicht zugänglich zu machen, und versuchen halt auch zu verstehen, welchen Effekt hat das letztendlich dann auch für ihr Geschäft, und versuchen sie dann auch in die Richtung zu gehen. Sagen so, ey, ich glaube, das wäre für dich mal wert, das halt auch einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob das nicht funktioniert. Das ist, so sehen wir unsere Rolle. Ja, und auch immer mit dem, dass wir immer mit dem mit deren Best Interest in Mind, ja, das ist so auch unsere Rolle, die wir verstehen von, weil wir denken so, die verdienen einfach den Erfolg, ja, und da wollen wir wirklich mithelfen.
Was ist so das Abgefahrenste, wo du sagst, aus China, was du jetzt gesehen hast in der Zeit, was sich da entwickelt hat, wenn du das mal katalysieren kannst für jemanden, der nicht die Zeit hat, darüber zu gucken, wo du sagst, ja, da guck mal dahin, da könnte was passieren.
Also ich meine, es ist einfach krass, also nicht speziell von der Corona-Krise jetzt, aber also WeChat ist schon irre, ja. Also dass quasi alles darüber läuft, mit welchem Convenience-Level, die Integration, die da sind, das ist schon Wahnsinn, ja. Und ich glaube, da sind wir halt einfach noch eine ganze Menge von entfernt. Da sind wir auch von unserem Verhalten noch eine ganze Menge entfernt. Mhm. Aber sich davon zu inspirieren lassen und zu gucken, was kann denn da passieren? Ja, und ich glaube, also wo ich im Moment ganz, ganz stark dran glaube, ist, dass das Convenience-Level von der Verbindung online, also online für die Kleinen, wahnsinnig steigern kann. Da ist noch so viel, das für die Kunden, ja, und die kommen ganz nah an das Convenience-Level dann dran, was die Großen im Moment auch bieten, weil sie halt andere Vorteile noch haben, nämlich, dass sie auch, also dieses Persönliche, ja, das ist so, das darf man nicht unterschätzen, ja, also warum gehst du zum lokalen Weinhändler? Weil der dich halt kennt, ja, und weil der auch weiß, was du irgendwie gekauft hast, ja, ich habe auch eine Geschichte gehört von einem, der hat keinen Online-Store, weil er gesagt hat, du, ich möchte einfach nicht der 10.000. Wine-Store einfach werden im Netz, ja, das ist total unpersönlich, ich will mit den Leuten reden. Und darum kannst du halt auch Produkte bauen und das erlebbar machen. Und das ist, glaube ich, dann ein echter Asset, wo sie auch einfach nicht mehr unterm Scheffel von den Großen sind, sondern wo sie einfach dann auch wieder, ja, mit breiten Schultern zeigen können, ja, das bin ich, ja, und da bin ich halt auch einfach stolz drauf. Und das ist auch mein Weg, wie ich in der Online-Welt nicht nur partizipiere, sondern auch meinen eigenen Weg beschreiten kann.
Stark, sehr, sehr gut. Wir würden gerne mit dir auch nochmal ein bisschen sprechen über das Thema Arbeit bei euch in der Company. Bei allen Firmen, die digital first und digital only entstanden sind, sind natürlich die ganzen modernen Tools wahrscheinlich eh schon viel früher Standard. Aber vielleicht mal so zum Einstieg, was kannst du mit dem Wort New Work anfangen? Wie ändert sich jetzt, wenn du anguckst, 2010, sage ich mal, bis 2020, die letzten 10 Jahre, was hat sich bei euch geändert in der Art und Weise, wie ihr arbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Das verändert sich auch permanent, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich das permanent verändert. Das erste, was vielleicht interessant ist, was ja gerade unglaublich viele Firmen treibt, wir haben relativ früh, wir sind logischerweise dann auch alle ins Homeoffice gegangen. Wir sind eigentlich eine Firma gewesen, die sehr face-to-face orientiert war. Wir haben ja unser Büro hier in Hamburg. Wir haben unglaublich viele Leute von anderen Ländern rübergeholt nach Hamburg, haben die relocated. Wir sind letztes Jahr, als wir in den Lockdown gegangen sind, waren wir so ungefähr 200 Leute, 40 Nationen. Ja. Und das heißt also, Visa-Prozesse von anderen Ländern können wir ganz gut. Aber wir haben halt auch festgestellt, dass es manchmal schwierig ist, gute Leute rüberzubringen. Ja, also ich habe mehrfach versucht, Leute aus den USA, aus dem Berlin nach Hamburg zu bekommen, jedes Mal gescheitert, weil es halt ein Riesen-Act ist. Ja, dann solche Leute mit der ganzen Familie nach Hamburg, dann fremde Sprache, dann müssen wir auf die internationale Schule, das ist schweineteuer. Dann, ja, also, und dann ist halt auch so, wenn es mit Jimmy nicht klappt, ist da halt auch nicht mehr so viel in der unmittelbaren Umgebung, wo die halt auch einfach hin können. Und man muss auch dazu sagen, Hamburg ist halt nicht Berlin und ist auch nicht Stockholm, ja, oder Paris. Das ist halt schon auch immer noch ein anderer Schnack für die, so, dass es einfach schwierig war, ja. Und das fand ich insofern natürlich schade, weil ich mir dachte, so, das ist echt, ja, die haben schon Bock auf die Vision, die haben Bock auf das Produkt, die haben Bock auf den Markt, aber ich krieg die nicht rein, ja. Und ich habe dann dachte so, mein Job ist es eigentlich, die besten Leute auf der Welt zu finden, die für die Vision brennen und auf die Company und das, was wir tun haben, halt einfach auch Bock haben, ja. Und ich habe dann angefangen erst mit Advisern zu arbeiten, also einer, der jetzt unser COO ist, der war 5 Jahre VP Engineering, VP Operations bei Spotify, direkt an Daniel Ek reportet, der hat mich erstmal nur beraten und das haben wir immer weiter rangeführt, ja, und das war halt klar, wenn ich das auch als Bedingung mache, dass er nach Hamburg kommt, dann ist das tot, ja, und wir haben dann mit Remote angefangen und der ist jetzt unser COO, macht halt Remote aus New York, ging halt, ja, das heißt, wir hatten vorher schon angefangen, uns langsam zu öffnen. Und dann hat noch durch den Lockdown sind wir auch nach Hause gegangen und es hat sehr gut funktioniert, super reibungslos, wie bei den meisten anderen Firmen aus unserem Space ja auch. Und wir haben dann sehr früh dann die Entscheidung getroffen von, okay, dann machen wir jetzt den Sprung hin zu Remote, ja, dass wir sagen, also wir sagen nicht oder wir sagen Remote Friendly, ja, das heißt also, wir haben das auch dann im Team sehr früh angekündigt, auch nach Corona könnt ihr arbeiten von wo aus ihr wollt, ja, es muss halt in ein bisschen, also es muss mit den Zeitzonen einigermaßen passen, Aber ansonsten könnt ihr das halt machen. Und das ist halt schon ein relativ großer Switch für uns, das zu tun. Aber es war halt auch klar, so, ja, also Office hat Nachteile, Remote hat Nachteile. Wir entscheiden uns einfach für eins, was wir denken, was für uns einfach zukunftsfähiger ist. Das ist vielleicht das Erste. Das Zweite ist, dass der Wandel 2016, 2017, der war eigentlich von auch ein kultureller Wandel. Ja, von hin, also ein bisschen weg von der Familie hin zum Sportsteam. Und daran fallen wir weiter. Ja, und wir haben gerade letztes Jahr im September haben wir ein internes Culture Deck veröffentlicht, wo wir auch nochmal ganz explizit sagen, so, das ist das, wer wir sein wollen. Das sind die Verhaltensweisen, die wir auch gerne sehen wollen, weil wir glauben, dass das zu Jimdo passt, so ticken wir, und das brauchen wir aber auch, um die Ziele eigentlich zu erreichen, die wir eigentlich auch haben wollen. Da werden wir immer expliziter und immer schärfer, und das hilft uns auf total vielen Ebenen. Grundsätzlich ist das System schon, wir als Management geben halt nur die Direction vor, alles andere, dass die Teams sehr selbstbestimmt sind, um quasi dann auszufüllen von, okay, wenn das die Direction ist, was sollten wir jetzt eigentlich genau machen für den Kunden? Ja, und das halt selbstbestimmt dann auch einfach tun.
Wenn du jetzt aber so auf die Teams schaust und die Remote-Situation, mein Gefühl ist, und ich bin auch ein riesen Remote-Fan immer schon gewesen, ich habe es jetzt nicht super aktiv gepusht, aber ich habe gesagt, grundsätzlich muss Arbeit von überall gehen. So fing es bei uns dann auch mit Cloud-Tools und Co., dass ich gesagt habe, wenn du dein Gerät verlierst, nimmst du ein anderes, machst weiter, das muss halt möglich sein, und zwar sofort. Ich spüre eine deutliche Grenze der Remote-Zeit. Ich merke, wie meine Leute, wir sind ein Dienstleister, aber meine Leute, das ist schon, man merkt richtig, wie wund alle sind, so mit der Herausforderung auch zu Hause. Und dieser Wert eines persönlichen Treffens, und sei es draußen zum Spaziergang, wie hoch der ist. Und ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Machst du dir ab und zu die Mühe, Leute draußen zu treffen, trotz Distanz und Co., dass man sagt, hey, wir gehen für einen Walk, damit ich irgendwie an den Leuten dranbleibe?
Ja, das mache ich, aber nicht super viel. Ja, einfach der Situation geschuldet. Ja, dass ich auch im Moment denke, ja, selbst im Moment ist das wahrscheinlich keine so ganz super Idee. Wir machen das schon. Wir haben aber auch das Büro die ganze Zeit zugelassen. Also wir haben es auch im Sommer nicht aufgemacht. Ja, auch vor dem Hintergrund einfach, dass wir halt ziemlich viele Leute aus anderen Ländern haben. Und wenn dann doch mal irgendwo ein schwerer Verlauf ist, ja, und die sind dann noch abgeschnitten von der Familie, das wäre halt schon nicht so gut. Mhm. Das heißt also, und dafür funktioniert Remote für uns auch einfach zu gut. Ja. Und was wir schon machen, ist, wir nehmen uns viel Zeit mit den Teams. Ja, also um dann halt auch einfach mal generell einfach ein bisschen zu sprechen. Ja, also ich setze mich jedes, und das habe ich aber vorher auch schon gemacht, ich setze mich jedes Quartal mit jedem Team, ja, für eine Stunde zusammen, um einfach zu sprechen und Fragen zu beantworten, um einfach auch da zu sein. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die wir an der Stelle dann halt auch einfach machen. Und klar, ich freue mich auch, wenn wir uns dann alle mal wieder sehen und hoffentlich auch in den Arm nehmen und High Five geben können, ja, und auch vor allen Dingen eine ordentliche Party zusammen feiern können. Ja, weil ich finde, das findet im Moment, kommt auf jeden Fall im Moment viel zu kurz, dass du halt nicht feiern kannst, ja. Du kannst halt, also ich finde, die Arbeit, das funktioniert schon, selbst auch die kreative Arbeit funktioniert, finde ich, ganz gut, ja. Also das wäre zusammen mit Sicherheit besser, aber das Feiern, das ist irgendwie, das ist irgendwie strange.
Es gibt ja immer noch viele Firmen, ich habe heute Morgen, ich habe die Zahlen nicht nachgelesen selber, ich habe sie von einem Bekannten gehört, der sagte, dass 1%, wie hat er es formuliert? Er sagte, dass eben doch relativ viele Firmen, die eben noch immer im Büro halten, also für viele Verläufe verantwortlich sind. Also wenn du nur 1% Homeoffice steigerst, hast du 8% Reduktion in den Fällen zum Beispiel. Wir haben eine ganz, ganz reduzierte Regelung dann mit, wie viele Leute dürfen auf der Fläche sein, man darf sich nur draußen treffen, FFP3-Masken, also es ist fast schon wie in einem OP, ne? Also es muss einen Betriebsarzt dafür haben, der das freigibt. Aber die Leute nutzen diese Chance, das merke ich richtig, zu sagen, okay, ich erkenne den Wert, dass man eben auch mal sich sieht, auf jeden Fall physisch wieder. Das halte ich immer noch für echt ein Wahnsinnsding zu navigieren, wenn mir der Gedanke kam, was ist denn, wenn das halt so richtig lange dauert? Was ist denn, wenn das so richtig lange dauert? Und zwar nicht jetzt so dieses Jahr durch und so und Impfung klappt schon, sondern kommt die nächste Mutante und die nächste. Also ewig remote habe ich keinen Bock.
Nee, also die, also auch, ne, es ist so, wir haben das Büro zugelassen. Das ist aber, was das schon heißt, es waren immer so, wir haben so ein paar, bei denen geht es zu Hause einfach nicht, ja, und wir haben ja ein großes Büro, ja, also und da sind dann, also pro Etage ist dann irgendwie eine Person, das ist schon auch vertretbar, das dann zu machen. Und ich habe auch gemerkt, im Sommer war es dann schon so, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wenn ihr euch mal zu dritt zusammensetzen wollt, um was zu besprechen, könnt ihr das schon mal machen, ja. Aber wir haben es halt nicht im großen Stil halt wieder geöffnet. Das heißt also, und das wird auch mit Sicherheit, sobald die Situation wieder einigermaßen besser wird, wird das wiederkommen. Und das ist auch gut so. Ja. Und wie gesagt, ich kann es nicht abwarten, dass wir irgendwann das ganze Team mal wieder zusammenbringen, weil auch, also für die Leute, die sich ja schon kennen, ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber wir haben letztes Jahr 50 Leute geonboardet, nur remote, ja. Für die ist es halt einfach nochmal ein anderer Schnack, wenn du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die nicht mehr irgendwie so im gleichen physischen Raum hattest. Ja. Und das ist einfach nicht cool, ja. Das freue ich mich drauf, dass es anders geht, aber es ist halt im Moment einfach, ja, gibt's, glaube ich, gar nichts anderes, als da irgendwie Augen zu und durch und versuchen, das Beste halt auch einfach draus zu machen.
Ja, also wenn es dann irgendwann das einjährige Betriebsjubiläum gefeiert wird und du warst noch nie im Büro, dann wird es irgendwie anders. Und ich möchte die Frage jetzt nicht mit dir diskutieren, was ist, wenn es noch länger wird, weil ich hoffe, dass wir jetzt dann irgendwie im Verlauf des Jahres dazu Lösungen kommen. Ich habe gerne nochmal würde ich mit dir sprechen über Inspiration. Wie inspirierst du dich? Also was sind so die Quellen, die dich nach vorne gebracht haben? Gibt es ein paar Bücher, die du gelesen hast, die du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, habe ich. Aber ich glaube, meine allergrößte Inspirationsquelle sind tatsächlich unsere Kundinnen und Kunden. Also das ist so, ich spreche mit denen, also ich mache 3 bis 4 Kundengespräche pro Woche. Und das ist so, ich komme da raus und bin immer wieder auf einem echt anderen Energielevel. Weil die Geschichten, die inspirieren mich. Und das ist auch so, das wird nie langweilig. Ja, also wirklich, ich gehe immer mit guter Laune dabei raus. Und was halt auch passiert, ist schon dieses Pattern-Matching, dass du irgendwann siehst, so, okay, das habe ich doch schon mal gehört, ja, und du fängst halt an, diese Puzzleteile zusammenzusetzen, und das ist wirklich eine der größten Inspirationsquellen für mich. Das zweite sind einfach die Gespräche mit dem Team, wo ich mir viel Zeit für nehme, und ansonsten extern Bücher, die mich sehr stark beeinflusst haben, ist Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman, kennt ihr ja mit Sicherheit, habe ich zweimal gelesen, will ich jetzt bald das dritte Mal lesen, weil ich halt immer wieder neue Sachen entdecke. Und dann ganz letztes Jahr rausgekommen ist No Rules Rules von Reed Hastings, dem CEO von Netflix. Das war einfach total cool zu lesen. Also Netflix, die ganzen Kultursachen verfolgen wir schon, seit sie das Culture Deck in, keine Ahnung, wann war das, 2008 oder so rausgebracht haben, das ihr sicherlich auch kennt. Mhm. Und wo ich, also das Buch hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen, weil ich denke so, ja, das ist irgendwie moderne Organisationsform. Ja, ich finde nicht alles darin cool, aber es ist schon, also man kann, wenn man mit ein bisschen Erfahrung, kann man halt auch zwischen den Zeilen lesen, wo sie halt auch wirklich richtig gestruggelt haben, was sich leichter liest, als es wirklich der Fall war. Aber grundsätzlich finde ich die Richtung von, wie ein Unternehmen also die Organisationsform und wie die Kultur ist in 2020, 2021, das fand ich schon total cool. Ansonsten lese ich ganz gerne Biografien, da kann man halt auch immer nochmal wieder was mitnehmen. Gerade lese ich, wie viele andere, auch das Obama-Buch, finde ich auch ganz cool.
Super.
Insofern.
Vielen Dank.
Habt ihr das Culture Deck von euch eigentlich auch so, dass man das als externer Mann reingucken kann und in Auszügen, oder ist es wirklich nur intern?
Das ist im Moment nur intern, vielleicht machen wir es irgendwann mal extern, aber im Moment ist es nur intern.
Ja. Wir können ja hier mal kommentieren unter dem Podcast, wie viele gerne mal Auszüge sehen würden. Wäre bestimmt geil. Also da bin ich nämlich echt neugierig drauf. Cool.
Eine Frage. Ich gucke die ganze Zeit begeistert auf das Bild hinter dir, beziehungsweise die Bilder hinter dir an der Wand. Das zeigt mir, dass du Kinder hast. Und ich würde dich noch gerne fragen, das haben wir früher oft gefragt, die Frage ist irgendwie eingeschlafen, aber ich finde sie wichtig. Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg, wenn es jetzt in Richtung irgendwie Arbeit geht? Was wird das sein? Was gibst du denen für Tipps? Was glaubst du, brauchen junge Menschen heute, um in der Welt, die kommt, zurechtzufinden?
Ich glaube einfach, der Glaube daran, das hört sich fast wie so ein bisschen Kalenderspruch an, ja, aber der Glaube daran, dass du Sachen wirklich verändern kannst, Wenn du selber dran glaubst, ja, und es wirklich, wirklich möchtest, dass das passiert, dass du es auch wirklich schaffen kannst, und dass es genügend Sachen gibt in dem direkten Umfeld, was man kontrollieren kann, und dass es sich lohnt, darauf den Fokus zu setzen, was in seinem eigenen Einflussbereich ist, ja, und dass sie einfach furchtlos sind. Mutig, so, das, was man denkt, was man zu verlieren hat, ist meistens ziemlich, ist eigentlich in Wirklichkeit ziemlich gering, und das Machen macht schon auch einfach viel Spaß.
Super. Christoph, jetzt du. Du hattest noch eine Frage.
Ja, was ist, wenn du denn doch mal einen Tag einen Hänger hast und sagst so, boah, jetzt nervt mich alles an, falls es das geben sollte, wie ziehst du dich wieder raus?
Das habe ich auf jeden Fall auch, ja. Also das ist ja nicht alles nur, das ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und so, ja. Also es gibt einfach viele, viele schwere Momente. Das gehört nun mal zum Unternehmertum einfach dazu, aber das ist ja nicht nur beim Unternehmerdasein so, das ist im Leben so, ja. Das hat ja wirklich jeder. Und das, was ich glaube, das ist so ein bisschen auch, empfinde ich gerade als ganz cool, ich bin jetzt 43, ja, dass man schon ein bisschen Erfahrung hat und dass man auch so, ich habe da so ein Gefühl von Sicherheit von, ich kann mich da schon irgendwie drauf verlassen, dass es irgendwie weitergeht und dass man auch da irgendwie, dass wir da auch einfach durchkommen und auch dieses Problem werden wir in irgendeiner Form lösen, ja. Und das Zweite ist wirklich das, was mich einfach so stark antreibt, ist halt diese Vision und der Purpose, ja. Das ist so, dann rede ich wieder mit einem Kunden oder mit einer Kundin und höre die Geschichte und denke so, boah, Wahnsinn, das ist so cool und das ist doch, komm, lass mal wirklich darauf konzentrieren, was hier wirklich wichtig ist, nämlich denen gerade zu helfen und die zu unterstützen. Und das ist ein ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz starker Antreiber.
Super.
Und eine letzte Sache noch, das Team ist halt auch einfach so geil. Ja, also es macht wirklich, wirklich viel Spaß, mit dem Team einfach zusammenarbeiten. Und das ist auch eine echte, das ist eine echte Kraftquelle.
Schön. Michael, letzte Frage, Bucketlist. Wenn du dir drei Sachen noch wünschen darfst, eine Sache, die du noch erleben darfst, eine Sache, die du noch lernen darfst und eine Sache, die du zurückgeben darfst. Was wären die drei Sachen, die da stehen würden?
Also das, was ich auf jeden Fall noch miterleben möchte, und das liegt leider nicht in meiner Hand, aber dass wir wirksam gegen den Klimawandel vorgehen können. Das ist für mich die allergrößte Bedrohung und Krise der Welt. Ich hoffe sehr, dass wir da die Kurve kriegen. Die zweite Frage war?
Was du noch lernen möchtest?
Oh, ich möchte einfach als Person noch weiter wachsen. Ich habe da gar nicht so was ganz Spezifisches, doch eine Sache, aber ich möchte noch Lettisch lernen. Meine Frau ist Lettin und das entwickelt sich langsam zur Geheimsprache zwischen ihr und den Kindern, und ich finde es auch einfach ich würde es wirklich gerne können. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich zurückgeben kann, ich möchte einfach gerne, wie viele andere auch, einfach gerne von meinen hoffentlich meine Erfahrungen halt auch weitergeben, in der Hoffnung, dass es für andere einfach hilfreich ist. Auch da einfach an die Community einfach zurückgeben, weil da habe ich ganz doll von profitiert und ich finde es immer sehr schön, wenn man das halt auch machen kann und sehr erfüllend. Insofern hoffe ich, dass ich da in Zukunft noch mehr von machen kann.
Vielen Dank, Matze. Das war eine schöne Stunde mit dir. Wir wünschen dir, dass du mit deiner Company gut durch die Zeit kommst. Ich wünsche mir sehr, dass das, was du noch erleben möchtest, dass wir das alle erleben. Auch für mich ist das Thema Klima eins, was mich echt bewegt. Ich habe 93 zum Thema Öko-Marketing promoviert, dachte damals schon, es muss losgehen. Aber jetzt sind wir echt an der Schwelle. Also von daher den Wunsch, den unterschreibe ich auch. Vielen, vielen Dank. Ja,
cool. Danke euch.
Danke dir. Danke. Guter Typ. Du warst ja, als du reinkamst, saß mir kurz und waren wir beide so, irgendwie, wir haben uns schon mal gesehen und es war eben schon sehr lange her, und was ich am meisten genossen habe, war gerade so diese Ruhe von jemandem, der so im ähnlichen Alter ist, gegründet hat, nicht diesen Verkaufsdrang hat, also diese Behutsamkeit, das reinzubringen, aber auch zu merken, geht nicht alles easy durch, geht aber weiter, das unterlegt mit den Geschichten, ja, richtig toller Unternehmer, toller Mensch, schöner Start in den Tag.
Ja, mich hat sehr beeindruckt die Oman-Geschichte, und vor allem auch, dass die Eltern dann die Kinder quasi ins Auto gesetzt haben und mit denen zusammen zurückgefahren sind, und diese, ja, wie du dann doch merkst, dass so ein Jahr eben auch eine Prägung geben kann, dass du eben ein Mensch bist, der eben an Veränderungen glaubt, der Dinge in die Hand nimmt, Sachen macht. Sehr ausgewogene, tolle Persönlichkeit, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und auch für mich ein toller Start in den Tag.